Ja, Herr Jesus, das ist meine Bitte für heute früh. Das ist meine Bitte für jetzt. Das ist meine Bitte für mich, dass ich dich anbeten kann mit meinem Leben, mit meinem Tun und mit meinem Reden. Amen. Mit Nehemia, es ist ja letzte Woche losgegangen im Rahmen unserer Predigtreihe Liebe, eigentlich aus seiner Liebe leben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist letzte Woche. Das Thema Leidenschaft, das entstanden ist dadurch, dass Nehemia eine Last aufgelegt wurde. Und wo er gesagt hat, so wie es jetzt ist, so wie es zur Zeit ist, kann es nicht bleiben. Wie ging es Ihnen vorhin, als die Elli was über Flüchtlinge gesagt hat und als sie dann ruhig geworden sind, gebetet haben? Ist Ihnen da eine Last aufgelegt worden bei all dem Elend? Ist da was, so ein Gedanke entstanden, es kann nicht so bleiben? Ich finde es ehrlich gesagt schon schlimm. Und ich finde auch, man kann über die Politik, kann man sagen, was man will, ob das in Europa richtig läuft oder nicht richtig läuft, ob die anderen Länder in der Europäischen Union die Situation ausnutzen, um Deutschland eins auszuwischen. Kann man sehen, wie man will. Aber was für uns Christen nicht okay ist, ist zu sagen, es ist halt so. Davon bin ich überzeugt. Ist eine Last aufgelegt worden bei dem Thema? Nehemia ist letzte Woche eine Last aufgelegt worden. Und aus dieser Last ist eine Leidenschaft entstanden. Und das ist der Punkt, an dem wir heute weitermachen wollen. Ich zeig dir mal das erste Bild. Nehemia ist ungefähr 445 vor Christus nach Jerusalem zurückgegangen. 545 vor Christus. Die Zahl ist deswegen wichtig, weil sie uns sagt, wie viele Jahre vergangen sind, seit Nebukadnezar den Tempel zerstört hat. 140 Jahre ungefähr. 140 Jahre. Bis da einer kommt und ihm eine Last aufgelegt wird, dass es, und so hat es da ausgesehen, so nicht bleiben kann. Nehemia hat von seinen Freunden erfahren, hey, in Jerusalem sieht es gar nicht gut aus. In Juda sieht es überhaupt nicht gut aus. Und dann hat er gebetet. Und dann hat er gedacht, so kann es nicht bleiben. So wie das jetzt ist, so kann es nicht bleiben. Und es ist so in seinem Kopf eine Leidenschaft und eine Vision entstanden. Er hat gedacht, so wird es auch nicht bleiben. Und plötzlich war da diese Vision. Und er ist dann nach Jerusalem zurückgegangen, mit der Erlaubnis des Königs, das ist die Zusammenfassung von letztem Mal, also was bisher geschah, mit der Erlaubnis des Königs, mit einem Begleitschutz des Königs und mit einer Ausstattung an Material, dass er in Jerusalem den Tempel, der vor 140 Jahren zerstört worden ist, und die Mauern, vor allen Dingen die Mauern, wieder aufbauen kann. Also ist er jetzt in Jerusalem. Und was interessant ist, er nimmt sich 3 Tage Zeit, bevor er das Chaos überhaupt erst anguckt. Warum auch immer, vielleicht war er strapaziert von der Reise, vielleicht war er geschockt, wie schlimm es wirklich ist. Aber nach 3 Tagen geht er los und guckt sich den Zustand, den er nur vom Hören sagen kannte, jetzt mal genau an. Ich lese den Text, Nehemia 2, Vers 11 bis 20. Nehemia 2, Vers 11 bis 20. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte. Ich hatte ihm keinem von meiner Last, von meiner Vision, von meiner Leidenschaft erzählt. Keinem. Für Jerusalem zu tun, und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Da war ein Königspalast, Da war ein super Tempel, den Salomo gebaut hat, der legendär war, wo eine fremde Königin gekommen ist, um sich das anzugucken, was Salomo da alles gebaut hat. Jetzt kann kein Tier mehr durch. Das ist der Zustand von Jerusalem. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen, den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als das aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. So eine Leidenschaft, so eine Vision, so ein Bild, wie es denn werden kann, erzeugt ja eine ganz, ganz erhebliche Spannung. Also so ging es mir beim Nachdenken, beim Lesen dieses Textes, eine ganz starke Spannung zwischen dem, wie es vielleicht sein könnte, und dem, wie es im Moment ist. Nehemia kommt mit einer Vision und sagt: Wir bauen die Mauern Jerusalems wieder auf, es wird wieder stark, es wird wieder kräftig, und dann sieht er sowas. Und was mir an dem Bild so gut gefällt, es sind 140 Jahre vergangen, es ist schon Gras drüber gewachsen. Nicht nur Gras, es ist ein Baum gewachsen, es sind Bäume gewachsen, es sind Büsche gewachsen. Kein Mensch hat sich um diese Trümmer gekümmert. Warum auch? Das ist die Realität. Ich habe mir gedacht, oh, ich habe eigentlich ganz leichte kleine Kieselsteine zu Hause extra in einen Eimer umgefüllt und den dann stehen lassen. Und dann hier ein paar Leute beauftragt, Steine zu holen, und die sind jetzt hier drin. Und ich will das mal versinnbildlichen, wie das alles ausgesehen hat da. Boah. So ungefähr. Aber so, dass kein Tier durchkommen konnte an bestimmten Stellen. Da lagen Steine rum. Da, wo der Tempel war, da, wo Jerusalem groß und stolz war, zu Davids Zeiten, starke Mauern, da lagen jetzt nur noch Steine rum. Und was mir auffällt in dem Text und was mich traurig gemacht hat, ist, dass Nehemia seine wenigen Begleiter, also erstens ganz viele hat er ja nicht mitgenommen, aber die wenigen Begleiter erstmal darauf hinweisen muss und sagen: Guckt euch das Elend mal an. Jerusalem ist nur noch Steine, die rumliegen, mehr nicht. Mehr ist es nicht. Warum muss der darauf hinweisen? Das sind Leute, die haben da gewohnt. Vor 90 Jahren, 90 Jahre war es her, dass die ersten Verschleppten wieder zurückgekommen sind und sich wieder angesiedelt haben. 90 Jahre ist es her. 90 Jahre haben die in den Trümmern gelebt. 90 Jahre haben sie es nicht hingekriegt. 90 Jahre haben sie sich an das Elend gewöhnt. Das ist denen gar nicht mehr aufgefallen. Das war Alltag. Steine, die rumliegen, mehr nicht. Und Haggai berichtet, ein anderer Prophet im Alten Testament, der zu dieser Zeit auch gelebt und gearbeitet hat, der berichtet, dass die schon zurückgekommen sind und erstmal den Tempel bauen wollten. Sie wollten das, die zurückgekommen sind. Aber sie haben es nicht hingekriegt. Die haben es nicht hingekriegt. Und dann hat jeder angefangen, erstmal sein Haus zu bauen. Jeder so für sich. So das große Ganze aus dem Blick verloren. Und dachte, erstmal muss ich ja, also das ist ja auch so menschlich. Erstmal muss ich mal ein Dach über dem Kopf haben. Erstmal muss ich nach mir gucken. Aber das wirklich Blöde war, sie haben noch nicht mal das hingekriegt. Das im Haggai, das müsst ihr mal lesen, sind nur zwei Kapitel eindrücklich beschrieben. Sie haben nicht mal das haben sie hingekriegt. Sie haben es nicht mal hingekriegt, sich um sich selber zu kümmern. Geschweige denn, das große Ganze zu sehen. Es lagen halt Steine rum. Ist halt so. Und die Situation, in die Nehemia kommt, ist genau die, hoffnungslos und schwach waren die Leute. Hoffnungslos und schwach. Es ging seit 90 Jahren so. Kann man nichts machen. Wir sprechen heute über Identität und ich habe anhand dieses Textes habe ich drei Wahrheiten über meine Identität. Ich spreche über meine Identität rausgefunden und die möchte ich euch weitergeben. Drei Stück. Und die erste ist die, die ich gerade versucht habe deutlich zu machen. Wir sind verloren. Weiß ich nicht, was Sie gedacht haben, als Sie gehört haben, heute geht es um Identität. Zweiter Buchstabe beim Wort Liebe, Leidenschaft, Identität. Ich weiß nicht, wie viele erwartet haben, zu kommen und um zu hören, sie sind verloren. Aber für Nehemia ist diese Bestandsaufnahme ganz wichtig. Der nimmt sich richtig Zeit, es ist ausführlich beschrieben, er guckt sich jedes Tor an, er guckt sich die alten Gebäude an, er guckt sich an, wo liegen denn die Trümmer rum, wo kann man mit einem Tier noch durch, wo kommt man nicht mehr durch, wo komme ich mit meinen Freunden hin, wo nicht. Er guckt sich alles ganz genau an und er stellt fest, so wie es jetzt ist, sind wir verloren. Und das finden wir nicht nur hier in Nehemia, sondern an ganz vielen Stellen im Alten Testament ist das die Beschreibung dessen, wie Gott Menschen antrifft. In einer verlorenen, in einer hoffnungslosen und in einer ganz schwachen Situation. Jetzt wird es ein bisschen drastisch. Ganz eindrücklich fand ich einen Vers oder eine Beschreibung aus dem Buch Hesekiel. Hesekiel 16, wer eine Bibel dabei hat. Hesekiel 16, Vers 4 steht, bei deiner, und da geht es um Jerusalem, ja, also um diesen Trümmerhaufen. Bei deiner Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest. Dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Das ist deine Situation, Jerusalem. Das ist deine Situation, Israel. Und das ist auch unsere Situation. Es hat sich keiner gekümmert. Und wir kriegen es noch nicht mal hin, uns um uns selber zu kümmern. Das ist die Situation. Denn so geht es weiter, Vers 5, niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich. Niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich. Kennen Sie das? Niemand sieht mich mitleidig an. Niemand erbarmt sich über mich. Ich bin allein. Ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Es ändert sich nichts. 90 Jahre, immer der gleiche Trott. Es ist halt so. Man gewöhnt sich dran. Gut ist es nicht, aber okay. Niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Erste Wahrheit, wir sind verloren und wir können nichts für unser Leben selber tun. Das ist unsere Identität. Es wird gleich besser, aber das müssen wir mal, also gleich wird es wirklich besser, aber das müssen wir mal aushalten. In der Bibel steht, wer kann denn seinem Leben eine Spanne hinzufügen? Wer? Wohin mit all dem Geld, das wir verdienen? Wohin mit unseren Begabungen? Ein Leben dauert 70 Jahre, 80 Jahre, dann ist es vorbei. Ich bin überzeugt, dass an mich, erinnert sich 20 Jahre nach meinem Tod nicht mehr viele. Ist vorbei. Vielleicht noch meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel. Hier irgendjemand. Im Urlaub habe ich einen sehr, 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 sehr lieben Altpietisten aus Blaubeuren-Gerhausen kennengelernt. Ein Urschwabe, wirklich ein Urschwabe. Der kann nur langsam sprechen und der kann nur Schwäbisch, anders geht nicht. Und der arbeitet beim Heidelberg Zement und da war dann irgendwie eine große Aktion, was weiß ich, irgendwas Wichtiges haben sie gemacht. Und einer hat sich unheimlich wichtig genommen. Da sind wir so ins Gespräch gekommen, da hat er erzählt, weißt du, na, nicht zu dem gesagt, bloß dich nicht so auf. In 5 Jahren denkt hier keiner mehr an dich. Wie wahr? In 5 Jahren denkt hier keiner mehr an mich. Erste Wahrheit unserer Identität, wir sind verloren. Punkt. Fünfter Mose 7, Vers 6, es geht ein bisschen durch die Bibel heute, 5. Mose 7, Vers 6 steht, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und jetzt kommt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Das Kleinste unter allen Völkern, noch dazu ständig auf der Flucht, hör mal zu, ständig auf der Flucht. Dieses Volk hat Gott erwählt, ständig auf der Flucht. Hilflos und bloß. Und wie Jerusalem sprichwörtlich oft dieses Volk im eigenen Blut erstickend. So sieht es jedenfalls aus. Auch jetzt wieder, wenn wir die Nachrichten sehen in Israel, da geht es wieder los. Das sind zugegebenermaßen drastische Bilder. Also so ein Baby, das im eigenen Blut aufs Feld geworfen wird, ein Volk, das im eigenen Blut fast erstickt, das sind die Bilder der Bibel. Ist es, wenn wir es übertragen, wir können ja jetzt sagen, jetzt ist Jesus da und uns geht's gut, ist alles bestens, ist es bis heute aber nicht in Teilen auch unsere Situation, auch als Gemeinde? In 1. Korinther 6, Vers 26 und 27 steht, schaut euch doch nur einmal an, wer bei euch berufen wurde zur Gemeinde. Brüder und Schwestern, sagt der Paulus, guckt euch doch mal an, guckt euch mal um. Guckt euch mal um, was da für Leute sind. Nach menschlichem Maßstab, wörtlich Fleisch, also mit Fleisch meint Paulus immer den ganzen Menschen, also unser jetziges Dasein, Leib und Geist. Gibt es bei euch weder viele Weise, noch viele Einflussreiche oder viele, die aus vornehmen Familien stammen? Gucken Sie sich mal um. Wenig Weise, wenig Reiche, wenig Einflussreiche, wenige, die aus vornehmen Familien stammen, wenige, die was zu sagen haben. Und wenn wir es jetzt nochmal runterbrechen, nicht auf Gemeinde, sondern auf unser persönliches Leben, ist es da nicht auch oft so, dass ich mich schwach fühle, dass ich es nicht hinkriege, dass ich die alten Probleme in meiner Ehe nicht auf die Reihe kriege, dass die mich lähmen, dass ich denke, ich kann nichts, dass ich denke, ich bin doch krank und keiner kümmert sich, dass wir denken, wir sind zu wenige, dass wir denken, wir haben das falsche Gebäude. Oder dass wir denken, solange der andere mir nicht vergibt, kann ich nicht mit dem. Es sind wenig Weise, es sind wenig Einflussreiche, es sind wenig Reiche, es sind wenige, die vor der Welt was gelten. Auch in unseren Gemeinden. Und dann gibt es die Möglichkeit, eine Vision zu entwickeln, wie Nehemia das getan hat, oder wie die Leute, die diese Realität 90 Tage ertragen mussten, zu sagen, naja, es ist halt so. Jetzt ist Gottesdienst, nächste Woche ist wieder Fußball. Und dann gehen wir ins Kino. Geht schon vorbei, die Zeit. Und dann formierte sich ja, das kommt noch dazu, in dieser Situation schon bevor Nehemia sich die Steine anguckt, bevor Nehemia sich die Jerusalem anguckt, da hatte Friedhelm letzte Woche auch darauf hingewiesen, hat sich der Widerstand schon formiert. Da war schon ein Sanballat und ein Tobit, die gesagt haben, wenn die hier was für die Juden machen wollen, dann sollen sie mal mit uns rechnen. Ist das nicht auch ein bisschen unsere Situation, dass wir denken, ach, dieser aufkommende Islam, ach, die Gesellschaft wird immer dunkler. Keiner kümmert sich mehr um das Wort Gottes. So schwer heutzutage noch von Jesus zu reden. So schwer heutzutage noch Christ zu sein. Ich glaube, bei allem Vorläufigen dieses Bildes mit dem Steinhaufen und mit dem Verlorensein, ich glaube tatsächlich, dass das unsere Identität ist. Und dass wir verloren sind und dass Gott zu uns manchmal auch sagt, ja, eure Situation ist schlimm. Menschlich vielleicht ausweglos an mancher Stelle. Wir sehen nicht drüber und es ist objektiv auch so. Aber wie das in der Mosestelle schon so ein bisschen kam, schon so ein bisschen durchgekommen ist, ja, Israel, du bist ein kleines Volk. Du bist ein kleines Volk. Du bist immer auf der Flucht. Aber ich, der Herr, ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt. Und wenn wir jetzt diese Hesekiel-Stelle, Hesekiel 16, mit dem blutigen Kind, das aufs Feld geworfen ist, weiterlesen, da steht, ich ging an dir vorüber und ich sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ich sah dich, ich ging an dir vorüber, ich habe dein Elend gesehen und ich habe gesagt, und du kleines blutiges Kind, und du, der du keinen hast, und du, der sich keiner um dich kümmert, und du, der du mit deinem Leben kämpfst und mit deinen persönlichen Katastrophen kämpfst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Das ist die zweite Wahrheit unserer Identität. Wir sind geliebt. Wir sind vielleicht nicht immer liebenswert, aber wir sind geliebt. Und das ist das Schöne. Auch Jesus hat im Neuen Testament gesagt, nicht diejenigen, die sich für stark halten, nicht diejenigen, die sich für groß halten, nicht diejenigen, die vor der Welt viel gelten, nicht diejenigen, die es alleine können. Nee, für die Kranken bin ich gekommen. Für die Blutigen, die auf dem Feld rumliegen, für die bin ich gekommen. Das ist die zweite Wahrheit unserer Identität. Du bist geliebt. Sind wir erfolgreich? Bin ich erfolgreich? Ich würde mir für mein Leben so gern wünschen, dass ich nachhaltig bin, dass das, was ich tue, nachhaltig ist. Dass tatsächlich in meinem Leben Menschen, die mir begegnen und Situationen, die mir begegnen, dass die verändert werden. Auch durch mich. Das würde ich mir wünschen. Das wünsche ich mir durch mein Leben. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann gilt, ich bin geliebt. Es gibt einige bei uns in der Gemeinde, die im Moment echt Schweres durchmachen. Nicht wenige. Und ich habe so ein bisschen Blick auch in den Bezirk, Pfuhl und Ulm. Es gibt viele, die nicht nur einen Schnupfen haben, sondern denen es richtig, richtig, richtig schlecht geht. Und ich hatte in den letzten Wochen auch durch das, was mit Kamerin passiert ist, echt schlechte Tage. Und in der Situation, in diesen Situationen, durch andere Ereignisse, die es auch gegeben hat bei uns, hat Gott wieder neu zu mir gesagt, und du, Matthias, du bist geliebt. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist dieser Satz, das Einzige, was übrig bleiben darf in meinem Leben und worauf ich mich felsenfest verlassen möchte, ist, du bist geliebt. Das ist meine Identität. Nur so kann ich in den Alltag gehen. Nur so kann ich mich den Dingen stellen. Nur so macht mein Leben Sinn. Weil ich weiß, was immer mir passiert, was immer an mir passiert ist und was immer noch kommt. Wenn ich in den nächsten Monaten, Jahren auf dem Sterbebett liegen sollte, irgendwann trifft es uns alle, dann bleibt das eine übrig. Egal, ob meine Enkel an mich denken oder nicht. Du bist geliebt. mehr muss ich über mein Leben nicht wissen. Mehr muss ich nicht wissen. Und wenn die Situation noch so verfahren ist und wenn es noch so ein Steinhaufen ist und wenn ich noch so wenig auch da durchkomme, selbst mit einem Reittier da durchkomme, und wenn ich noch so viel falsch gemacht habe in meinem Leben und selber Trümmer angerichtet habe in anderen Leben, am Ende bleibt die eine Wahrheit, du bist geliebt. Und das gilt für uns als Gemeinde, ihr seid geliebt. Und es gilt für jeden Einzelnen, ich weiß nicht, welche Gedanken euch jetzt beschäftigen, wo bei euch so der Knackpunkt ist, wo ihr denkt, da könnten ein paar weniger Scherben sein in meinem Leben, da könnten ein paar weniger Trümmer sein, da hätte ich mich auch anders verhalten können. Dann möchte ich das nochmal ganz deutlich zusprechen, ihr seid geliebt. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann ist das, glaube ich, die richtige Einstellung und das richtige Motto, an diesen Tisch zu gehen, beziehungsweise wir werden in den Reihen sitzen bleiben, wenn Brot und Wein kommen. Danke zu sagen, ja, danke, ich bin geliebt. Deswegen darf ich vom Brot des Lebens nehmen. Deswegen darf ich aus dem Kelch trinken. Ich bin geliebt. Und wenn ich wieder verlorener Sohn bin und weg bin und mich nicht um Gott schere, dann darf ich jederzeit zurückkommen, weil ich weiß, ich bin geliebt. Und wenn ich wieder älterer Sohn bin, der ist mir irgendwie näher von meiner Biografie her und mich abracker und denke, oh, es tut sich nichts, ich kriege nie eine Belohnung. Kein Mensch hat ein gutes Wort für mich. Irgendwie hat Gott auch kein gutes Wort für mich. Alles, was ich tue, ist so vorläufig und nichts klappt. Und dann kommt da noch so ein dahergelaufener Lump und für den wird ein Fest gefeiert und ich stehe hier immer noch rum. Ich bin immer noch in meiner Situation. Ich stehe immer noch mitten im Trümmerhaufen, versuche den wegzuräumen. Ich krieg's nicht hin. Dann bleibt am Ende übrig, du bist geliebt, nicht mehr und nicht weniger, egal wie wir uns anstrengen, es bleibt nicht mehr übrig als dieser eine Satz, du bist geliebt. Und wenn ich noch so ein erfolgreiches Leben habe, wir erleben ja gerade, dass einer, der ein ganz, ganz erfolgreiches Leben hat, möglicherweise tief abstürzt in den nächsten Wochen und Monaten, keine Ahnung, was da rauskommt. Ich rede natürlich von Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, ist vielleicht bestechlich. Egal wie hoch wir stehen, egal wie erfolgreich wir waren, egal wie tief wir fallen, du bist geliebt. Es bleibt über dem Leben von Franz Beckenbauer nichts anderes drüber stehen, als in meinem Leben, wenn es gut geht. Du bist geliebt. Warum hat denn Jesus seine Jünger berufen? Eine Begründung in dem Leben der Jünger gibt es nicht. Das ist so wahnsinnig tröstlich. Es gibt keine Begründung. Und da wurde mir das am allerdeutlichsten, wurde, ist ein Beispiel aus dem Alten Testament. Juda wurde berufen, dass aus ihm, aus seinem Stamm, der Messias hervorgeht. Ein ganz großes Vorrecht. Aber eine Begründung gibt es keine. Es gibt keine Begründung im Leben von Juda. Juda war ein Vergewaltiger. Juda war aggressiv bis an den Rand. Hat viele Menschen umgebracht und von dem sollte Messias abstammen? Begründung gibt es keine. Warum hat Gott uns erwählt, dass wir mit ihm leben dürfen? Es gibt in meinem Leben keine Begründung. Außer der einen, du bist geliebt. Was vor der Welt keine Bedeutung hat, das ist jetzt wieder die Korintherstelle, so wie es da weitergeht. Was vor der Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das wird von Gott auserwählt. Das ist cool, oder? Wir, die wir vor der Welt nicht so viel gelten, noch dazu ein bisschen verschrobenen Glauben haben, dass Jesus wiederkommt und die Welt neu wird und so weiter. Wer will denn da anstinken? Gegen wen? Uns hat Gott auserwählt. Uns hat Gott auserwählt. Gott, der die Welt erschaffen hat, der Höchste, der König, derjenige, der die Welt zu einem guten Ziel bringen wird, derjenige, der entscheiden wird, der richten wird, der das alles wieder ordnen wird, diesen ganzen Steinhaufen. Und zwar den ganzen Steinhaufen, nicht nur in unserem Leben, nicht nur im Leben der anderen, nicht nur in Langenau, nicht nur in Deutschland, sondern die ganze Welt wird er neu ordnen. Dieser Gott hat mich auserwählt. Das ist meine Identität. Amen. Das ist meine Identität. Und da ist nichts von mir. Und das ist die dritte Wahrheit. Wir sind berufen. Wir sind verloren. Wir sind geliebt. Und wir sind berufen. Jetzt nehme ich mal so einen Stein. Und wir nehmen mal an, dieser Steinhaufen ist irgendwie so ein Bild für uns als Gemeinde. Und das da bin ich. Das da bin ich. Also das ist ein Stein, der hat hier schon so ein bisschen Moos angesetzt. Den gibt es schon länger. Und der hat so ein paar Kanten und Ecken abgeschlagen. Und der muss wahrscheinlich mal eine längere Zeit auch im Wasser gelegen haben und da ist es ein bisschen geschliffen worden. Ist an der einen Seite sehr, sehr rund und an der anderen Seite eckig und kantig. Da fehlt auch ein bisschen was. Nehmen wir mal an, ich bin dieser Stein. Nehmen wir mal an, ich liege da so rum auf diesem Steinhaufen. Behalten wir das mal im Blick. Es gab so einen Stein, der achtlos weggeworfen wurde. Das ist ein Bild aus der Bibel. Das eine Bild ist das Bild des Kindes, das andere Bild, was heute wichtig ist, das andere Bild ist das Bild des Steins, weil wir mit einem Steinhaufen zu tun haben. Und es gab einen Stein, den haben alle weggeworfen, weil sie gedacht haben, mit dem, was ist denn das für einer, der ist gekreuzigt worden? Und Gott hat entschieden, den zum Eckstein zu machen. Gott hat entschieden, diesen unscheinbaren, am Kreuz gestorbenen, der ganz am Ende war, den zum Eckstein zu machen. Also nicht den, aber den. Ich lese einen Text aus 1. Petrus 2, Vers 1 bis 5 und dann noch 9 bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug. Ihr seid verloren, ihr seid geliebt, ihr seid berufen. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein. Da ist wieder das Bild vom Kind. Seid begierig nach der lauteren Milch, nach der vernünftigen Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum heiligen, zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Auch ihr als lebendige Steine. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Das ist meine Identität übrigens. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ich gehöre zu dem auserwählten Geschlecht. Ich gehöre zu denjenigen, die Gott berufen und auserwählt hat. Gott selber. Der eine Menge andere, die es besser können hätte. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Die königliche Priesterschaft. Königliche Priesterschaft, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So verloren wie wir sind die königliche Priesterschaft. Wir gehören zum König und wir dürfen ihm dienen. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums, wir gehören zu Gott. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, verloren wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, verloren wart, nun aber in Gnaden seid. Und das ist so ein großartiges Vorrecht, zu diesem Gott gehören zu dürfen, auserwählt zu sein und mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Lebendige Steine. Dieser Stein, der schon ein bisschen was mitgemacht hat, ist ein lebendiger Stein. Und es gibt wieder drei Kennzeichen von lebendigen Steinen. Es gibt drei Kennzeichen. Das eine Kennzeichen, hat Petrus hier genannt, ist die Nahrungsaufnahme. Ein Leben kommt ohne Nahrungsaufnahme nicht aus. Und Petrus, habe ich schon darauf hingewiesen, benutzt hier wieder das Bild von dem kleinen Kind. Dem kleinen Kind bleibt nichts anderes übrig, als begierig zu sein nach Muttermilch. Es ist begierig nach Muttermilch. Das ist das Bild von dem hoffnungslosen, ausweglosen kleinen Kind, das weggeworfen wurde. Das ist begierig nach Muttermilch. Wo kriegst du denn Leben her? Von der Mutter, von Muttermilch. Es muss genährt werden. Erstes Zeichen von lebendigen Steinen ist, dass wir Nahrung aufnehmen. Und lasst uns doch wieder neu begierig sein nach dem Wort Gottes. Lasst uns doch wieder neu begierig sein nach dieser Nahrungsaufnahme. Lasst uns uns darauf freuen, was Gott uns zu sagen hat. Lasst uns doch uns darauf freuen, dass Gott, der uns auserwählt hat, uns Gutes tun will. Mit seinem Wort, mit Zusagen, mit Kraft fürs Leben. Lasst uns doch wieder neu begierig sein, in seinem Wort zu lesen. Lebendige Steine. Das zweite Kennzeichen ist Wachstum. Es gibt kein Leben ohne Wachstum. Das gibt es nicht. Und Petrus sagt, genau hier bleibt jetzt nicht stehen. Lasst euch nicht genügen an dem Geliebtsein. Lasst euch nicht genügen daran, dass ihr mal verloren wart und jetzt nicht mehr verloren seid. Wachst. Legt ab. Bosheit, Neid, Heuchelei und so weiter. Legt das alles ab. Durch die Nahrung sollt ihr wachsen. Und Wachstum ist ein Zeichen von Leben. Und wo kein Wachstum ist, da ist auch kein Leben. Noch früher, also bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, in vielen Regionen dieser Welt immer noch, da zittern die Mütter und gucken, ob die Muttermilch reicht, damit das Kind wächst. Ich erlebe das manchmal noch in der Praxis. Manchmal erlebe ich es noch, dass die Muttermilch mal nicht reicht. Und die Mutter wirklich besorgt ist, dass ihr Kind nicht gedeiht. Die Muttermilch ist dazu da, dass wir wachsen. Legt ab, Bosheit, Neid, den ganzen Ärger, die Heuchelei, die mangelnde Vergebungsbereitschaft, legt es ab und wächst. Und dann nehmt auch irgendwann feste Speise. Das ist ein Bild aus dem Hebräerbrief und von Petrus aus dem Korintherbrief. Am Anfang braucht ihr Milch. Paulus sagt im Korintherbrief, ich habe euch am Anfang nur Milch gegeben, ihr könnt bis heute noch keine feste Speise vertragen, aber das ist doch das Ziel. Das ist doch das Ziel, dass das Kind, das gestillt worden ist, irgendwann am Tisch sitzt und sein Rindersteak isst. Oder wollt ihr noch Muttermilch? Also, nein, aber das ist das Ziel. Es gibt kein Leben ohne Wachstum. Und das dritte Zeichen von einem lebendigen Stein und von Lebendigkeit, von Leben, ist Veränderung, sichtbare Veränderung. Wenn wir sagen, ich bin ein lebendiger Stein, bin immer tot, bin lebendig, Gott hat mich auserrufen, Gott hat herausgerufen, Gott hat mich geliebt, Gott hat mich gerettet, dann können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können auch als Gemeinde nicht so bleiben, wie wir sind. Und das ist der Knackpunkt im ganzen Text. Der Knackpunkt im ganzen Text ist, dass die paar Begleiter, die bei Nehemia dabei waren, dann gesagt haben, so und jetzt lasst uns bauen. Jetzt lasst uns bauen. Jetzt lasst uns anpacken. Dazu sind wir hier. Die stehen auf dem Steinhaufen und denken, oh ja, okay, ja, macht Sinn. Wir sind hier, dass wir das wegräumen und aufbauen. Das ist unsere Berufung. Und dann sagen sie, ja, also sehr nüchtern und sehr klar, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Weil wir uns an den ganzen Dreck so gewöhnt haben. Weil wir uns damit arrangiert haben. Ganz eindrückliches Bild, auch sehr drastisch. Ich hatte gestern Notdienst und da war ein Kind, also kommen manchmal Kinder in Notdienst, und da hat die Mutter gesagt, ja, da gab es gestern ein kleines Unglück mit der Brotschneidmaschine, hat sich reingeschnitten und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die am Abend vorher schon das versorgen hat lassen und jetzt zur Kontrolle kommt. Und dann war aber relativ schnell klar, dass es noch kein Arzt gesehen hat, diese Wunde. Dann habe ich gedacht, der wird nicht so schlimm sein. Habe mich aber gewundert, dass der Verband relativ dick ist und fragt dann, wieso ist denn da so viel Material drum? Naja, es hat halt immer weiter geblutet. Es hat halt nicht mehr so wehgetan. Und dann habe ich es aufgemacht. Und die Fingerkuppe war halb weg, wirklich. Also da ist auch nichts mehr zu retten gewesen. Weg, abgeschnitten. Und das Schlimme war, und da habe ich echt gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Da war ein Blutgefäß. das lag da offen. Und als ich den Verband weggemacht habe, ist das Blutkoagel, das da vorne so notdürftig sich dann gedacht hat, na, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen was für die Blutstillung tun, das ist abgefallen. Und dann rann das Blut und lief und lief und lief und lief. Naja, es hat halt nicht mehr so weh getan. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir an der Stelle stehen bleiben und sagen, nee, es ist echt nicht alles, es ist nicht, nein, wirklich, also wenn ich ganz ehrlich bin, es ist echt nicht alles in Ordnung, aber es tut jetzt nicht mehr so weh. Und das Blut läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und Gott will, dass wir es endlich anpacken. Ich habe, weiß nicht, ob ihr Bethel Music kennt, also das ist so eine Lobpreisgemeinde aus den USA, machen tolle Musik, finde ich. Ich habe jetzt mal wieder da reingehört. Die haben irgendein Konzert gegeben und da davon eine Live-CD gemacht und in einer Ansage für ein Lied sagt da die Sängerin, dass wir gemacht sind, um Momente unseres Lebens mit Gott zu genießen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Dazu sind wir nicht gemacht. Wir sind gemacht, die Wunden anzupacken. Wir sind berufen, um Salz und Licht zu sein. Wir sind gemacht, damit wir den Steinhaufen wegpacken, den es nicht nur bei uns in der Gemeinde gibt, sondern auch da draußen in Langenau und in Deutschland und in Europa. Wir sind gemacht und berufen, dass wir königliche Priester sind, wie Petrus das schreibt, Priester. Und er meint damit, dass wir Opfer bringen sollen, und da steht Schlachtopfer. Nur das nur so ganz kurz als Anmerkung, da steht Schlachtopfer. Und Schlachtopfer hat was mit Sterben zu tun. Und Schlachtopfer hat was damit zu tun, dass wir unsere persönlichen Bedürfnisse zurückstellen. Sterben in diesem Sinne, weil es was viel Wichtigeres gibt. Weil es jetzt endlich gilt anzupacken und den Steinhaufen wegzubauen und uns einbauen zu lassen. Uns einbauen zu lassen als lebendige Steine, jeder da, wo er ist. Das ist der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte. Und die Frage an uns, werden wir aktiv? Ich glaube, dass Christen nur lebendige Steine werden können, wenn sie sagen, komm, lass uns bauen, ich bin ein lebendiger Stein und ich möchte jetzt aktiv werden. Ich möchte die Zusagen, die Gott mir gibt, in meinem Leben so einsetzen, dass was gebaut wird. Als wir vom GLK oder wir, vor allen Dingen der Winnie und ich, uns Gedanken gemacht haben, was wollen wir eigentlich mit dieser Predigtreihe, haben wir gesagt, ja, wir wollen Gottes Liebe verkünden. Davon wollen wir leben, auch als Gemeinde. Und wir wollen, dass durch diese Predigtreihe viele kleine Visionen entstehen. Dass viele sagen, ja, lass mich das anpacken mit Gottes Hilfe. Ich möchte ein lebendiger Stein werden. Heilige königliche Priesterschaft, mehr gibt's nicht. Mehr kann aus meinem Leben nicht entstehen. Mehr geht nicht. Ganz egal, ob es äußerlich gelingt oder nicht, mehr gibt's nicht. Und die Frage an uns, sind wir in diesem Sinne königliche Priester, sind wir heilige Priester? Geht es darum in unserem Leben, dass wir, egal wie unsere Situation ist, egal wie verloren wir sind, uns in erster Linie nicht fragen, warum geht es mir so schlecht, sondern in erster Linie fragen, was will Gott denn mit mir in dieser Situation anfangen? Was will Gott mit mir in der Situation anfangen, wenn meine Brüder und Schwestern todkrank sind? Was will Gott mit mir anfangen, wenn ich todkrank bin? Was will Gott mit mir anfangen, wenn mir ein lieber Mensch genommen wird? Was will Gott mit mir anfangen, wenn ich meine Arbeit verliere? Was will Gott mit mir anfangen, wenn ich vor einem Neuanfang stehe? Lasst euch einbauen zu lebendigen Steinen. Ich glaube nicht, dass wir Christen geworden sind, dass Gott uns berufen hat, damit wir uns selber genug sind. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass Gott was ganz, ganz Großes mit uns vorhat. Auch mit uns als Gemeinde in Langenau. Und dass wir wieder neu vielleicht sagen müssen, jawohl, ich möchte ein lebendiger Stein sein. Das soll meine Identität sein. Ich möchte in meinem Umfeld, in meinem schmalen Bereich, möchte ich gerne Gottes Liebe weitergeben. möchte ich gerne sagen, ja, du bist auch verloren, aber auch du bist geliebt. Und das Leben. Und ich glaube, es geht auch nicht ohne Worte. Das wäre es, was wir uns wünschen vom GLK mit dieser Predigtreihe, dass wir anfangen zu fragen, was kann ich denn für meine Umgebung tun? Dass wir auch fragen, was kann ich für meine Gemeinde tun? Dass wir auch fragen, was kann ich für Langenau tun? Und ich glaube, es bleibt nicht unbemerkt. Das bleibt nicht unbemerkt. Und wenn es Widerstand gibt, dann gilt, was im Vers 20 steht, Gott wird es uns gelingen lassen. Amen. Wenn wir denken, ja, wir haben jetzt echt eine Menge zu tun und vielleicht Neubau oder was weiß ich als Gemeinde oder in meinem persönlichen Leben, es ist doch schwer. Es gibt objektiv schwere Sachen, aber am Ende steht, Gott wird es uns gelingen lassen.